ARD. Drei Männer stehen im Jahr 2001 in einem Industriegebiet. Sie beäugen sich gegenseitig. Einer der drei ist ein griechischer Staatsbürger, der aber auch in Stuttgart gemeldet ist. Er hat bei einer Spedition einen Container gemietet und die anderen beiden dorthin gelotst.
Die anderen zwei sind Kaufinteressenten. Zumindest glaubt das der Grieche. Sie interessieren sich für Figuren vom Künstler Alberto Giacometti. Und die sollen hier lagern.
Also ich weiß noch, es waren die Container mehrstockig gelagert. Und man musste mit dem Gabelstapler den obersten Container herunterholen.
Ernst Schöller ist zu diesem Zeitpunkt leitender Kriminalhauptkommissar beim LKA in Stuttgart. Und er ist Fälschungsexperte. Er ermittelt hier gemeinsam mit einem Kollegen. Was ihn erwartet, ist völlig unklar. Als der Grieche den Container öffnet, sehen die Undercover-Ermittler erst einmal Leere. Dann fällt das Licht in den Container.
In einem normalen, großen Industriecontainer mit zwei Türen waren einfach einige Holzkisten. Kleinere Figuren waren in einer Kiste drin, mit Noppenfolie eingewickelt.
Der Grieche zeigt ihnen zwei 1,80 Meter große Figuren. Typische Giacometti-Formensprache. Diese langen, dünnen Körper. Aber die beiden Ermittler wenden sich dann doch der Kiste mit der Noppenfolie zu und wickeln nach und nach die ca. 60 cm großen Kunstwerke aus.
Und haben die dann zum Teil rausgetragen ans Licht, damit man sie besser sehen konnte. Weil zu dem Zeitpunkt wollten wir die ja immer noch kaufen. Zwei größere hat man im Container belassen.
Die Anspannung steigt, aber ihr Pokerface verrät nichts. Sie streichen über die Figuren, suchen den Gießereistempel.
Also wenn man irgendwann mal ein Jahr lang sich fast täglich mit Giacometti beschäftigt und die in der Hand hat, das ist fast so, dass man, wenn man Figuren in die Hand nimmt, eigentlich das Bauchgefühl sich meldet und sagt, brauchst du eigentlich gar nicht weiter anschauen, das Ding ist grottenfalsch.
Der Grieche ahnt nicht, wer da vor ihm steht. Er hofft zu diesem Zeitpunkt noch immer auf einen Millionendeal. So intensives Käuferinteresse ist schließlich ein gutes Zeichen.
Und als wir dann zum Ergebnis gekommen sind und der Kollege und ich uns zugenickt haben, haben wir dann unsere Dienstausweise rausgezogen und haben ihm klar gemacht, dass wir also die Figuren auf jeden Fall mitnehmen, aber ohne sie zu bezahlen.
Das ist Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande. Mein Name ist Lenore Lütsch.
Und ich bin Torben Steenbock.
Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande ist ein True-Crime-Doku-Podcast von NDR Kultur und der Story-Podcast-Unit des WDR.
Das hier ist Teil 2 der Geschichte. Ihr findet neue Folgen von Kunstverbrechen immer als erstes in der ARD-Audiothek.
Hallo, liebe Kunstverbrechen-Community, und willkommen zur zweiten Folge unserer Staffel über die Jagd nach der Giacometti-Fälscherbande.
Kriminalhauptkommissar Schöller habt ihr jetzt in Aktion erlebt. Er hat 2001 die ersten Giacometti-Fälschungen beschlagnahmt und konnte auch direkt Verdächtige verhaften. Es läuft bei ihm.
Naja, zumindest hier am Anfang. Als die Polizei die Wohnung des Griechen durchsucht, findet sie auch dort gefälschte Giacomettis. Nochmal, 13 Stück. Später ermittelt die Polizei, dass der Grieche die insgesamt 18 Bronzen für 50 bis 60 Millionen Euro verkaufen wollte.
Aber woher wissen die Ermittler, dass es wirklich Fälschungen sind? Ihr habt ja von diesem Bauchgefühl des Kommissars gehört, aber das ist natürlich kein Beweis. Giacometti hat selber ca. 500 Skulpturen geschaffen. Und die sind in den 2000er Jahren sehr begehrt auf dem Kunstmarkt. Dass da mal eben 18 davon in einem Container bzw. in einer Wohnung in Stuttgart lagern, eher ungewöhnlich.
Ist aber immer noch kein Beweis dafür, dass es Fälschungen sind. Wir nennen den Verkäufer ja hier immer den Griechen. Und Griechenland spielt auch noch eine wichtige Rolle in diesem Fall. Denn die Geschichte, wie der Grieche an die Kunstwerke gekommen sein will, das würde gut ins Märchenbuch der Brüder Grimm passen.
Ja, oder in ein Enthüllungsbuch über die politische High Society. Noch sind nicht alle, die zu der Fälscherbande gehören, in den polizeilichen Ermittlungen aufgetaucht. Aber Schöller und seine Kollegen, die ermitteln akribisch und sind sich irgendwann sicher, jetzt haben sie genug Beweise.
Unter anderem auch die Aussage eines Gutachters aus den Niederlanden. Der gibt zu, ja, er habe sich für falsche Zertifikate bezahlen lassen, habe nur ein paar Fotos gesehen von den Bronzen.
Und dann passiert etwas, über das niemand bei der Justiz gerne spricht. Das Verfahren wird einfach nicht eröffnet. Jahrelang passiert nichts.
Aber die Geschäfte mit den falschen Giacomettis dagegen, die laufen ziemlich gut. Als ich Ernst Schöller danach frage, warum das so lange gedauert hat, bis das Verfahren gegen den Griechen und den Mainzer Antiquitätenhändler Schulte und noch einen weiteren Mann eröffnet wurde, da druckst er ziemlich herum.
Es ist jetzt sehr schwierig für mich, da was zu sagen, aber es könnte schon auch damit zusammenhängen, dass es im Kunstbereich war. Wäre es ein Anlagebetrug oder irgendwas anderes gewesen, hätte sich vermutlich jeder kompetent gefühlt. Es ist das gleiche Problem wie bei der Polizei, wenn sie nicht ständig in dieser Materie arbeiten. Ja, die Kunstfälschung, das Ganze ist kein Massendelikt, wo jeden Tag irgendwas passiert. Deswegen war unser Gedanke schon immer, man müsste eigentlich zentral in Baden-Württemberg einen Staatsanwalt haben, der sich mit der Kunst beschäftigt und auch identifiziert.
Ein Staatsanwalt wird es nicht, aber eine sehr besondere Staatsanwältin. Und Giacometti und die Fälscherbande, das wird ihr erster großer Fall.
Dann dachte ich mir, gut, jetzt gehen wir in die Vollen und jetzt ziehen wir ein großes Ermittlungsverfahren auf, weil da läuft was ganz Großes gegen.
Mirja Feldmann heißt die Neue bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Jahr 2008. Und nicht jeder wird mit ihr gut klarkommen. Unter der Hand höre ich, ja, ziemlich selbstbewusst und auch nicht immer teamfähig sei sie damals gewesen. Aber eines sagen alle, ohne sie und ihre Energie wäre es nie zu einer Verurteilung gekommen.
Und wir, also wir zwei, Lenore und Torben, aber auch ihr, die ja hoffentlich schon Folge 1 gehört habt, wir haben ja sogar schon einen Verdacht, wer vielleicht der Fälscher sein könnte, der die Giacomettis geschaffen hat.
Die Ermittler vom LKA Stuttgart um Kriminalkommissar Ernst Schöller, die tappen damals in dieser Beziehung noch komplett im Dunkeln.
Wir werden in dieser Folge aber auch anfangen zu verstehen, wie funktioniert eigentlich das System der Giacometti-Fälscherbande? Wie arbeiten die?
Und deshalb, komm Tom, lass uns mal unseren Wissensvorsprung nutzen und nimm uns mit zu diesem ganz bestimmten Niederländer, einem, der mittlerweile in Thailand lebt und der ganz gutes Händchen für Kopien hat, die dann eventuell auch verkauft werden könnten.
Na klar, ich nehme euch wieder mit zum Profifälscher Robert Driessen. Driessen habt ihr in der letzten Folge schon so ein bisschen kennengelernt. Er ist bei der Fälscherbande sozusagen der Handwerker. Er kommt aus den Niederlanden, aus einer Kunsthändlerfamilie und hat ein Talent fürs Kopieren und Fälschen. Er fängt an mit Gemälden und arbeitet sich danach in den Bereich der Skulpturen oder Bronzen ein. In den 90ern beginnt er die ganz Großen zu studieren. Rodin, Barlach, Lehmbruck. Und seine Fälschungen, die sind gut. So gut, dass auch sehr wohlhabende Käufer auf seine Arbeiten aufmerksam werden.
Das war so in 2000, glaube ich.
Eine gefälschte Lehmbruck-Bronze.
Und dann habe ich die Bronze, ich fand es selber super schön, habe ich bei mir im Garten gestellt. Da habe ich 6 Monate nachgeguckt, das ist schön, 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 aber jetzt muss los. Also habe ich eine Anzeige in Weltkunst gemacht.
Ein Kunstmagazin. Und nein, wir haben die Anzeige leider nicht mehr finden können.
Und da kamen so viele Reaktionen drauf.
Mit einem Käufer vereinbart er einen Termin um 9 Uhr bei ihm zu Hause in Arnheim.
Und dann mittags hat wieder einer angerufen.
Aber Driessen hat ja dem anderen Kunden schon eine Besichtigung vorher zugesagt. Also bitte nach 9 Uhr.
Nein, nein, hat er gesagt, ich komme jetzt und ich komme mit Hubschrauber. Kann ich mit einem Hubschrauber bei dir in der Nähe landen?
Also steht Robert Driessen irgendwann in seinem großen Garten mit der angeblichen Lehmbruck-Skulptur und neben ihm landet ein Hubschrauber mit einem anscheinend sehr wohlhabenden Interessenten aus der Nähe von Wiesbaden.
Also ich glaube 2 oder 3 Stunden später kam er mit, das war mit dem Hubschrauber. Das ist meins. Ich habe gesagt, tut mir leid, geht nicht, ich habe es versprochen. Wenn der Mann es nicht nimmt morgen, dann können Sie es haben. Da war ein bisschen böse. Und, aber er hat es nicht gehabt, weil ich habe das Schatz schon versprochen.
Also hebt der Hubschrauber wieder ab und am nächsten Tag wird die Figur an den ersten Interessenten verkauft. Hubschrauber hin, Hubschrauber her.
Okay, Kundengerangel per Hubschrauber, das macht schon klar, in welcher Liga er da so spielt. Aber Tom, bevor wir dazu kommen, wie Robert Driessen die Skulpturen gefälscht hat, gib uns mal einen Eindruck von Driessens so Einstellung gegenüber seinen Kunden.
Ja, sure. Sein Motto in der Sache?
Caveat emptor.
Ah, jetzt willst du die ehemalige Lateinlehrerin in mir kitzeln, ne? Caveat emptor. Also emptor ist der Kunde und caveat kommt von cavere, sich hüten, aufpassen. Also möge der Kunde aufpassen.
Exakt.
Buyer beware. Kunde, pass auf. So geht das in die Kunst. Wenn du glaubst, das ist ein Nolde, das ist ein Limbruck oder ein Giacometti, dann kannst du ja sagen, hör mal, ich bin sehr interessiert, ich möchte es sehr gern haben. Kann ich das bitte einen Experten sehen lassen? Weil es geht ja natürlich um einen Haufen Geld. Wenn der Verkäufer sagt, nee, dann weißt du doch genug, oder nicht?
Alles klar. Er hat also nach seiner Sicht mit offenen Karten gespielt. Ihn trifft natürlich keine Schuld.
Wir kommen zu seinem Schuldempfinden, seinem Blick auf die Gier der Verkäufer und Käufer und die Dynamiken des Kunstmarkts auch noch in einer der späteren Folgen. Lass uns jetzt nochmal zu seiner Arbeitsweise kommen. Das ist nämlich auch sehr spannend. Driessen, der hat in einer kleinen Kunstgießerei gearbeitet. Mal hat er selber gegossen und mal hat er auch gießen lassen.
Kunstgießerei ist klein. Das sind zwei Ofen oder so. Wo ich gearbeitet habe, waren so 2 Meter hoch bei 1,50 an 1,50 tief. Mit dem Boden wurde die Wachs ausgeschmolzen ist. Aber da konnte so 4, 5, 6, ja, wenn kleine, ganz auch 50 Stück rein. Aber normalerweise waren große und kleine, also 10, 15 Stück auf einmal. Und es dauert dann 2 Tage, für die Wachs ausgeschmolzen ist. Dann holst du die raus und dann kannst du die Bronze reingießen.
Und da ich mit diesem Vorgang bisher super wenig Berührungspunkte hatte, habe ich Driessen da so mit Fragen gelöchert, dass er wiederum irgendwann gefragt hat.
Möchtest du selber auch machen?
Oh, meine Augenbrauen sind sehr weit hochgezogen, Tom. War da nicht schon mal was so bei dir mit einer Nacht im Gewahrsam bei der Polizei?
Ja, das war auch nicht so schlau, das im Podcast zu erzählen. Da sind sehr viele Fragen gekommen. Egal. Ganz ehrlich, ich bin bei sowas, glaube ich, eher Typ Einbruch. Weil die Fälscherei, mein Gott, ist das aufwendig, ey. Wir gehen es eins nach dem anderen durch. Bei Driessen am besten anhand seiner ersten Lehmbruck-Fälschung. Das war jetzt nicht die mit dem Helikopter, sondern...
Die erste Lehmbruck-Skulptur, die ich gefälscht habe, ist Mädchenkopf auf schlankem Hals.
Stellt ihr euch so vor, wie der Name klingt, ein 40 cm großer Mädchenkopf auf einem schlanken Hals. Und die Vorlage... Die hat er sich im Duisburger Lehmbruck-Museum geholt, in das er einfach regelmäßig gefahren ist.
Mit Fotoapparat, meistens Samstag, Sonntag. Ich wohnte ja in Arnheim, das war nicht so weit, so 1,5, 2 Stunden. Und dann habe ich glaube, 200, 300 Fotos gemacht. Und die Maße, die konnte ich aufsuchen im Katalog natürlich.
Künstlerinnen und Künstler, die Plastiken schaffen, die arbeiten ja in der Regel entweder mit Ton oder Gips oder eben mit Wachs.
Und Driessen, der ist ein Fan von Wachs.
Man schmelzt die Wachs und dann kannst du kneten und dann baut man so Figur auf. Und dann hat man die Fotos und dann guckt man die Fotos, okay, dies und das wird ungefähr, das wird so groß, so groß, so groß, so groß. Und dann baut man die Skulptur, ja, ist ja riesig, 180 Zentimeter, so groß wie ich bin fast. Und das wird natürlich immer besser, besser, besser. Und dann, wenn es fertig ist, dann macht dann ein Malt. Und die Wachs wird wieder verpackt in ein feuerfestes Material, geht dann im Schmelzofen, wo die Wachs rausschmelzt. Und da, wo die Wachs mal war, da kommt die Bronze. Und dann die feuerfeste Masse, die wird abgeholt. Und so entsteht die Bronze.
Ja, easy peasy, würde ich sagen. Und so ein Schmelzofen, der steht eben in einer Kunstgießerei. Und ich weiß nicht, Lenore, warst du schon mal in der Gießerei?
Ja, ich war mal kurz davor, also so beim Gießen einer Glocke als Reporterin dabei zu sein. Ich wurde dann terminlich verschoben, da konnte ich nicht mehr. Aber ich weiß, dass das wahnsinnig aufwendig war, so von der Vorbereitung her. Das war echt irre. Ganz altes Ritual, irre aufwendig.
Okay. Ich war auch noch in keiner Gießerei. Die einzige, in der ich bisher mal drin war, ist das Level bei Tony Hawk's Pro Skater 3. Einem der besten Games, die je veröffentlicht wurden. Aber das ist vielleicht auch ein Thema für einen anderen Podcast. Auf jeden Fall habe ich mir eine Gießerei immer so vorgestellt wie in diesem Computerspiel-Level. Also riesige Schmelzöfen. Es ist dunkel, heiß, alles voller Ruß und aus so enorm großen Bottichen wird dann so flüssiges Eisen oder Bronze zischend in Gussformen geschüttet.
Wir müssen unbedingt Betriebsausflug machen, ne? So ja. Reportage in eine Gießerei. Ganz besondere Infos aus Gießereien, die werden in diesem Fall noch eine wichtige Rolle spielen. Aber was wir so generell ja feststellen können, dass es nicht so wahnsinnig viele Fälschungsfälle im Bereich der Bildhauerei gibt. Das liegt genau daran, dass man eben nicht alleine so vor sich hin friemeln kann, sondern mit Gießereien zusammenarbeiten muss. Ne? Man kann es nicht so einfach im Hinterzimmer allein machen. Und natürlich hat Robert Driessen nicht in so einer ganz großen, renommierten Gießerei seine Fälschungen gießen lassen.
Nee, da war eher das Motto, je kleiner, desto diskreter.
Naja, und dann wird er sie ja noch signiert haben und den richtigen Stempel draufgesetzt haben, denn jede Gießerei hat so eigene Stempel, damit wird markiert, diese Statue ist von uns hergestellt worden.
Ja, und das hat Driessen natürlich so geregelt.
Naja, die Stempel hatte ich natürlich alles.
Die hast du dann wie bekommen?
Machen lassen. Ein Stempelmacherei.
Naja, also auch da easy peasy. Okay, also wir wissen jetzt, wie Driessen gefälscht hat. Kommen wir dann jetzt mal zu der großen schicksalshaften Wendung, nämlich dem Moment, in dem Driessen auf diesen einen bestimmten Künstler gestoßen ist, auf Alberto Giacometti.
Ja, ich hatte einen Händler in Holland, Naut, und die hat gesagt, ich habe einen Kunde, Robert, aus Mainz, kann ich die mal mitnehmen?
Und Driessen sagt, klar. Und ein paar Tage später zeigt er dem Interessenten aus Mainz seine Figuren.
Und der kam und der, schön. Und er hat etliche gekauft. Und dann beim Rausgehen hat er gesagt, weißt du jemand, die Giacomettis hat? Skulpturen Giacomettis. Da habe ich gedacht, kenne ich einen? Nee. Ich habe gesagt, na, ich werde nachfragen. Ich kann ich ihn anrufen. So in einer oder zwei Wochen habe ich vielleicht... Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche das mal und habe da drei Wachsfiguren gemacht, so 30, 40 Zentimeter. Und das sah eigentlich gut aus.
Drei Wochen später ruft er den Interessenten dann an. Die Giacomettis, die wären jetzt abholbereit.
Ich habe die Skulpturen gemacht und die Verabredung auf Sonntag, zwei, drei Wochen später. Da hat es gestanden und sehr beeindruckt. Und er hat gefragt, was kostet. Ich habe gesagt, so 600 Stück oder so.
Der Interessent schlägt zu. 9 Stück für 5.400 Euro. Und er fragt Driessen.
Hast du noch mehr? Ich habe gesagt, ich werde mal nachfragen. Ich ruf ihn an. Und so ist das entstanden.
Dieser Interessent, der Mann, der bei Driessen die Giacometti-Fälschung bestellt, den kennt er schon aus der ersten Folge. Das ist Herbert Schulte, Spitzname Guido, der Kunsthändler aus Mainz. Der war der Polizei ja schon bei den ersten Ermittlungen aufgefallen. Er ist das Mastermind der Fälscherbande, wobei wir Mastermind hier mal in Anführungszeichen setzen. Auf jeden Fall hat er erkannt, dass sich mit Giacometti-Fälschung richtig viel Geld verdienen lässt. Und mit Driessen hat er den richtigen Handwerker gefunden, der ihm die Skulpturen liefern kann. Und ein Vertriebsnetz, das hat er auch schon, mit ziemlich illustren Gestalten.
Wir hätten Herbert Schulte auch gerne für den Podcast interviewt, aber er ist vor einigen Jahren gestorben. Viele biografische Angaben haben wir nicht zu ihm gefunden.
Deshalb greifen wir auf die Aussagen seiner Weggefährten oder Gegenspieler zurück und wir können aus einem Buch zitieren, das er veröffentlicht hat, nachdem der Giacometti-Skandal öffentlich wurde.
Allem, was in diesem Buch steht, begegnen wir mit sehr großer Skepsis. Aber wir geben euch mal einen Einblick und dann checkt ihr auch, warum wir uns im Team auf das Wort skurril einigen konnten als Überschrift über jedem aus diesem Trio.
Wir lassen mal unseren Kollegen Mischa einen Ausschnitt aus dem Buch für euch vorlesen, in dem sich Herbert Schulte oder eben Guido selbst beschreibt.
Guido P.S. Brenk ist der Künstlername eines vielseitig interessierten Connoisseurs, der sich immer schon mit geheimnisumwitterten Fundstücken beschäftigt hatte. 35 Jahre lang hatten er und seine Familie die historischen Kunstschätze gepflegt, gehütet, publiziert und im Laufe der Jahre viele Raritäten aufgespürt. Brenk gründete einen Verlag und eine Filmfirma mit dem bezeichnenden Namen BauTV und mit dem Aufkommen des Internets eine E-Commerce KG und später weitere Ableger, die im Bereich IT und Kommunikation eine spezielle Software entwickelten. In Portugal produzierte er als Composer-Songwriter weiter unter dem Label Amp fast 50 Songs. Wer weiß, was aus dem Musical Welcome to the Brave New World und anderen Projekten geworden wäre, hätte es nicht die zerstörerische Begegnung mit dem ethischen Kunsthandel Säuberungskommando in Stuttgart gegeben.
Wisst ihr Bescheid?
Also hängen bleibt, dass er ein umtriebiger Kunsthändler war, der seine Finger angeblich in allen möglichen Projekten hatte und dass er sehr von sich überzeugt war und irgendwann zum Opfer der bösen Polizei wurde rund um den Kommissar Ernst Schöller aus Stuttgart.
Und wäre das nicht schon alles strange genug, packt Robert Driessen, also der Fälscher, mit dem er zusammengearbeitet hat, nochmal einen drauf.
Er war nicht wie ein Kunsthändler, er war nicht wie ein Sammler, aber er war typisch. Viel reden und auf einmal geht's hier rüber und dann wieder darüber und dann, aber okay, er war nett, absolut. Er war ein, ich weiß nicht, glaube, was ist die Definition von superintelligent, ich weiß es nicht, aber er war ein bisschen autistisch, lass es so sagen. Er war bestimmt autistisch. Aber das macht nichts. Autistische Leute sind in ein, zwei, drei Sachen sind die super.
Super intelligent, autistisch veranlagt, das passt ja irgendwie wieder zu der Erzählung des Masterminds.
Aber der Blick des Polizeiermittlers Ernst Schöller auf ihn, das ist ein bisschen ein anderer. Schulte war nach außen nicht besonders gut im Geschäft. Er hatte einen eher kleinen Trödelladen mit so Antiquitäten. Und er bot Ware im niedrigen Preissegment an. Polizeibekannt war er nicht, also nicht vorbestraft.
Es ist irgendwie schwierig, Schulte zu greifen, so als Person, weil er sich bei der Aktion eher im Hintergrund gehalten hat. Und Trödel hin, Trödel her, er hatte beim Giacometti-Betrug die Fäden in der Hand. Er hat die Fälschungen bei Driessen bestellt und dann kam, wie hast du es gesagt, eine weitere illustre Gestalt ins Spiel, nämlich der Graf von Waldstein, oder? Lothar Senke, wie er wirklich heißt.
Den Herrn Guido Schulte habe ich seit 1976 kennengelernt, achten gelernt. Er hat einen kleinen Kunstladen gehabt, wo man Kunst kaufen konnte. Und alles, was mit Kunst sich in Zusammenhang bringen konnte, hatte mich damals sehr interessiert, weil ich ja selber Kunsthändler und Kunstliebhaber gewesen bin. So kommt man mit solchen Leuten im Halte ins Gespräch, ins Geschäft. Ich hätte gerne das von dir, du kannst von mir dies und dies haben. Das war ihm halt damals so.
Und es ist kaum zu glauben, aber dieser Graf, der wird ziemlich wichtig im Vertriebssystem der Giacometti-Bande. Und schwört übrigens bis heute, das, was er da aus einem Kofferraum heraus verkauft hat, auch an Millionäre, das war alles echt. Wir schauen uns den Grafen in der nächsten Folge nochmal genauer an. Jetzt geht's ja gerade um Schulte und zudem sagt der Graf nur...
Nein, Schulte hat meines Wissens nach nie eine Figur verkauft. Er hat nur für die Nachbringung oder für die Vorhandensein der Figuren gesorgt, dass genug Figuren vorhanden sind. Er selber hat nicht eine verkauft.
Die O-Töne des Grafen von Waldstein haben wir übrigens von unseren KollegInnen bekommen, die ihn für die Doku Millionenfake, Jagd auf die Kunstfälscher, in diesem Jahr interviewt haben. Checkt die Doku unbedingt aus, ARD Mediathek, Millionenfake, Link in den Shownotes, you know the drill.
Ja, aber wir müssen sagen, auch die Aussagen des Grafen sind mit Vorsicht zu genießen. Er scheint über die Jahre zunehmend gesundheitliche Probleme bekommen zu haben. Einiges lässt sich aber durch die Akten der Polizei bestätigen. Fakt ist, Schulte hat den Handel mit den Giacometti-Figuren eingefädelt.
Wir sind jetzt im Jahr 1995. Oder 1998, da ist sich selbst Robert Driessen nicht mehr ganz sicher. Aber mit ihm hat Schulte einen willigen Verbündeten für seinen Plan gefunden. Denn Driessen, der verliebt sich regelrecht in die Kunst von Alberto Giacometti.
Schön, ich finde wunderschön. Ich bin sehr, sehr, sehr beeindruckt. Giacometti ist einer meiner Favoriten. Und einfach zu machen.
Driessen sagt hier zwar, es sei für ihn einfach gewesen, Giacometti-Figuren zu machen, aber er bereitet sich trotzdem akribisch darauf vor, ähnlich wie bei den anderen Fälschungen.
Naja, ich habe jede Menge Bücher gekauft von Giacometti, habe das studiert, bin nach Ungarn, nach Budapest gegangen, da haben eine große Ausstellung. Da war eine Ausstellung kurz über die Grenze bei mir in Arnhem. Wie heißt das da? Da war eine Giacometti-Ausstellung und in Paris, in Duisburg, in Museen, wo Giacomettis waren. Ich gucken gegangen, wie das gemacht wird. Bei mir in Kröller-Müller, in Otterlo, 10 Minuten von mir. Der große Walking Man. Und so, ja, Fotos gemacht natürlich und Detailfotos gemacht. Und so musst du arbeiten.
Mit den Detailfotos ist Driessen dann in sein Atelier gefahren. Da sitzt er dann an seiner Werkbank und formt aus dünnen, biegsamen Metallstreben erstmal die Grundform der Figur. Ein gehender Mann, ein Hund, eine Gruppe von stehenden Menschen. Und um diese dünnen Streben formt er dann die Wachsmasse. Er knetet so lange an den Figuren rum, gleicht sie mit den Fotos ab, knetet wieder, bis er zufrieden ist. Von der Wachsfigur wird dann ein Abdruck aus feuerfestem Material gemacht und damit geht es dann in die kleine Kunstgießerei, um die Bronze zu gießen.
Total spannend, dieser Prozess, ne? Aber hilft mir jetzt nicht gerade, mich lockerer zu machen, wenn ich im Museum mal Detailfotos von Werken mache.
Na gut, mit der Gefahr müssen die Museen, glaube ich, leben.
Aber jetzt sag mal, also er meinte, dass es für ihn leicht gewesen sei, Giacometti zu fälschen. Warum?
Also es hängt schon damit zusammen, dass Giacometti eben eine sehr ikonische eigene Handschrift hatte, ne? Also diese langen, dünnen Figuren, das erkennt man ja sofort und das fand er eben sehr leicht zu imitieren. Und dann darf natürlich auch die Prise Größenwahn nicht fehlen, die ja nun mal jeder Fälscher an sich hat.
Es hat mir immer Spaß gemacht, Giacometti zu machen. Sehr viel Spaß. Das war in der Finger. Das, weißt du, dann habe ich so einen Vergleich. Dann habe ich gedacht, was würde Alberto jetzt davon sagen?
Es läuft also richtig gut mit den Giacometti-Fälschungen. Und deshalb denkt sich Driessen jetzt auch nicht super viel dabei, als der Kunsthändler Schulte wieder Kontakt aufnimmt.
Ich habe neun Skulpturen das erste Mal verkauft und dann hat er gefragt, ob noch mehr. Und das ist schließlich, das hatte ich natürlich nie denken können.
Driessen, der hat mit den 9 ersten Giacometti-Fälschungen seine eigene Büchse der Pandora geöffnet.
Naja, wohl eher seine Eintrittskarte für sein Luxusleben eingelöst.
Ja, fair.
Naja, er wollte die 1500 und ich habe gedacht, ja, wieso nicht?
Schulte bestellt also, Driessen produziert und der Graf verkauft.
Driessen macht sich an die Arbeit und liefert Schulte eine Figur nach der nächsten. Das System nimmt richtig Fahrt auf. Aber auch hier kommt es bald zu skurrilen Situationen.
Ich wollte nicht ganz nach Mainz fahren jedes Mal, jeden Sonntag. Oder, ach nee, nicht jeden Sonntag, aber bestimmt einmal im Monat. Und dann morgens um 5:30, 6 losfahren. Nach Mainz war dann 4 Stunden. Und höchstens haben wir auch mal, das war dann 1,5 Stunden, das war mir am liebsten. Und dann auch noch kurz für Köln auf der A3. Das war so die Stelle. Naja, dann auf Parkplatz, Robert hast du dabei. Okay, Auto auf. Und oh, ja, schön. Wie viel sind's? Ich hab 6 oder 4 oder 11 oder egal was. Okay, sein Auto dann nehmen und dann auspacken. Und dann gingen wir rein und hat er bezahlt oder hat er mir Uhren gegeben oder Bilder oder. Und dann, Robert, was nächste Woche, was hast du nächste Woche für mich?
Ui, er kriegt da richtig Stress da an seiner Fälscherbude und auf den Autobahnen, oder? Es gibt also regelmäßig Übergaben von Kunstwerken auf einer Autobahnraststätte an der A3.
So regelmäßig, dass Driessen anscheinend gar nicht hinterherkommt mit dem Produzieren.
Es werden aus dem Kofferraum Figuren gegen Bargeld getauscht.
oder Figuren gegen Uhren oder Diamanten oder andere echte Kunstwerke. Und das wird auch für Driessen echt zu einem Problem. Denn wenn Schulte ihn mit Uhren zum Beispiel bezahlt, dann muss Driessen die ja wieder zu Geld machen. Also geht er mit den teuren Zeitanzeigern zu unterschiedlichen Händlern, um sie wiederum gegen Bargeld zu tauschen.
Da habe ich einen Käufer, die jede Woche oder so kam. Ich sagte, was willst du, dafür geben? Okay, 4.000. Okay, bitte. Und dann habe ich das Schulte bezahlt. Ja, aber das ist 4.000, das ist 14.000 wert. Ja, also, ja, aber ich muss das verkaufen, weil ich brauche ja auch Essen, oder?
Ja, wäre schwierig, wenn du mit der goldenen Uhr beim Bäcker reingegangen
ja.
wärst.
Ja, zwei Brot bitte.
Ja. Ihr braucht euch an der Stelle aber keine Sorgen machen. Also Driessen, der hat genug zu beißen in der Zeit. Und während der holländische Fälscher seine neuen Uhren zu Geld macht, gibt der Antiquitätenhändler Schulte die Figuren an den falschen Grafen, der dann nach echten Kunden sucht. Und die wollen bekanntermaßen, ihr habt's gehört, haben, haben, haben.
Diese Aussage von Driessen, dass Schulte manchmal auch mit anderen Kunstwerken bezahlt hat, darüber habe ich auch mit dem Polizeiermittler Ernst Schöller gesprochen.
Also es gab ein nettes Beispiel, die sind dann mit einer Giacometti-Figur zu einem Mann gegangen, Norddeutschland, der sagt, ja, da toll und ich hätte eigentlich gern die andere auch noch, aber Geld natürlich, die 200.000, ja, aber bei, ja. Und da haben die angeboten, na ja, sie haben doch aber hier schöne Gemälde und haben das quasi dann zur Verrechnung in Zahlung genommen.
Echte Bilder für falsche Figuren. Das wird den Ermittlern später auch noch echte Kopfschmerzen bereiten. Von dem ganzen System wissen die Ermittler der Polizei nichts, als sie Anfang der 2000er gegen Herbert Schulte ermitteln. Ihr erinnert euch, der Start waren ja die gefälschten Giacomettis in den Container-Docks.
Und während ich im Podcast der mit dem Herz für die Verbrecher bin, hat Lenore ja eine Schwäche für gute Ermittlerarbeit.
Und da kommen wir wieder zur Staatsanwaltschaft, wo die gute Ermittlungsarbeit ein bisschen, ja, wie sag ich's, ranzig wird im Lauf der Jahre. Keiner nimmt sich dieses Falls an. 2001 haben die Ermittlungen begonnen. 2 Jahre ermitteln die Polizeibeamten an dem Fall, dann wird er an die Staatsanwaltschaft übergeben und es dauert bis 2008, dass da endlich was passiert.
Alter, das sind 7 Jahre.
Mhm. Krass. Die neue Gegenspielerin des Fälschertrios ist die sehr energische junge Staatsanwältin Mirja Feldmann.
Ich war am 15. September im Jahr 2008 gerade eingestellt worden und hatte mein Amt angetreten als Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart. Dann hatte ich nach wenigen Wochen einen Fall auf dem Tisch und mein Chef sagte zu mir, das ist jetzt Ihre erste Sitzungsvertretung, eine größere Wirtschaftsstrafsache. Da geht es um gefälschte Skulpturen von Alberto Giacometti. Da ist ein ziemliches Verteidigeraufgebot, schauen Sie sich das mal an.
Im Gegensatz zum Fälscher Driessen und dem Ermittler Schöller haben wir die Staatsanwältin Mirja Feldmann nicht nochmal persönlich für den Podcast getroffen. Wir konnten aber O-Töne aus der Millionen-Fake-Doku verwenden.
Es war für mich natürlich spannend, dass meine erste Tätigkeit als Sitzungsvertreterin der Staatsanwaltschaft gleich so einen interessanten Fall betroffen hat, bei dem es um einen so bedeutenden Künstler wie Alberto Giacometti geht.
Sie kennt den Namen, aber will alles über den Künstler wissen. Also besucht sie Museen, schaut sich Originale von Alberto Giacometti an. So nah,
dass ich beinahe von einem Guard da aufgegriffen worden bin, weil ich immer so nah an die Signaturen rangegangen bin. Und dann ist er mir allmählich durch alle Räume gefolgt und wurde sehr misstrauisch, was diese Besucherin da eigentlich treibt. Ja,
yep. Kenne ich, habe ich erlebt. Allerdings, als ich etwas zu auffällig in einem Museum mal Sicherheitstechnik fotografiert habe.
Ja, wobei die beste Technik ja die ist, die man nicht sieht, die aber alle Auffälligkeiten registriert. Ich sag nur kapazitive Feldänderungsmelder.
What?
Ich war neulich bei der Tagung zur Museumssicherheit und das war echt total augenöffnend für mich. Kann ich definitiv als Kunstverbrechen-Weiterbildung in den Lebenslauf schreiben. Über so ganz spezielle Sachen darf ich nicht sprechen, aber wir machen da was. Definitiv in der nächsten Staffel.
Okay, aber lass uns jetzt bei der Staatsanwältin Mirja Feldmann bleiben und dem Prozess um die Giacometti-Fälschung.
Im November 2008 beginnt vor dem Landgericht Stuttgart die Verhandlung wegen des versuchten Verkaufs von mutmaßlich gefälschten Skulpturen von Alberto Giacometti. Auf der Anklagebank sitzen Herbert Schulte, der Mainzer Antiquitätenhändler, außerdem ein weiterer Kunsthändler aus Offenbach und der Grieche, ein Unternehmer aus Stuttgart mit griechischer Abstammung. Der sagt dann auch als einziger Angeklagter vor Gericht aus. Er bestehe darauf, die Bronzen bereits 1992 von der Familie des späteren griechischen Ministerpräsidenten Konstantinos Mitsotakis im Tausch gegen 17 Hektar Bauland bekommen zu haben. Er sei davon überzeugt, dass die Bronzefiguren echt seien.
So richtig spannend für uns ist ja aber an der Stelle vor allem Herbert Schulte und wie der sich verhält.
Ja, und den kriegt auch Mirja Feldmann erstmal nicht zu greifen.
Schulte hatte Unternehmen, die er betrieben hat. Er hat mit Daten gehandelt und er hat auch mit Kunst gehandelt. Diversifiziert, würde man sagen, hat er mit allen möglichen Geschäfte gemacht.
Schulte sagt nichts im Prozess, sondern lässt seine Anwälte sprechen.
Die Verteidigungsstrategie ging natürlich dahin, dass man gesagt hat, es handelt sich gar nicht um Fälschungen, es sind in Wirklichkeit echte Werke von Alberto Giacometti. Die Verteidigung hat natürlich diverse Zeugen aufgeboten.
Diese Zeugen sollen ja natürlich für die Echtheit Beweise vorlegen. Und dann,
das ist jetzt genau mein Lieblingsteil,
naja, es wird ein ganz bestimmter Zeuge eingeladen.
Und dieser Zeuge, das handelt sich dabei um den Reichsgraf von Waldstein, wie er sich genannt hat, oder Lothar Senke, der sollte ja auch aufgeboten werden.
Der falsche Graf von Waldstein wird von der Verteidigung als richtiger Zeuge ins Gericht geladen. Und er erzählt dem Gericht eine wirklich unglaubliche Geschichte, woher die Skulpturen stammen sollen. Denn auch er sagt, ja, es sind alles echte Giacomettis und ich habe Beweise.
Also ich habe dieser Geschichte von Anfang an nicht geglaubt.
Diese Geschichte ist die Legende, die sich die Kunstfälscher ausgedacht haben, um die Werke als echt zu verkaufen. Und auch wenn die Staatsanwältin Feldmann behauptet, sie hätte die Geschichte nicht geglaubt, eine Menge reicher Kunden haben sie geglaubt.
Nächstes Mal bei Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande.
Wir hoffen sehr, dass euch auch der zweite Teil dieses absurden Kunstverbrechens gepackt hat. Falls ihr nicht abwarten könnt, den dritten Teil dieser Staffel könnt ihr jetzt direkt in der ARD-Audiothek hören.
Falls ihr noch nicht in der ARD-Audiothek am Start seid, dann wechselt schnell rüber. Den Link gibt's bei uns in den Shownotes von dieser Folge. Ansonsten hören wir uns nächste Woche. Da hauen wir hier nämlich direkt mehrere Folgen zu dem Fall raus.
Und falls ihr Feedback, Fragen, Anregungen oder Hinweise für uns habt, dann meldet euch sehr gern unter kunstverbrechen@ndr.de. Wir antworten auf jede Mail mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, aber ihr hört sicher von uns.
Ihr könnt uns unterstützen, wenn ihr Kunstverbrechen euren Freundinnen und Freunden, eurer Familie und überhaupt allen möglichen Menschen empfehlt. Lasst uns gerne, auch wo es geht, Bewertungen da, abonniert Kunstverbrechen und aktiviert natürlich in den Einstellungen eurer Podcast-App die Benachrichtigung, denn dann verpasst ihr sicher keine neue Folge.
Macht's gut, danke für eure Treue und Unterstützung. Ciao.
Tschüss.
Kunstverbrechen, Giacometti und die Fälscherbande ist eine Produktion von NDR Kultur und der Story Podcast Unit des WDR.
ReporterInnen und Hosts sind wir, Torben Steenbuck und Lenore Lötsch.
Unsere Redakteurinnen sind Alexandra Friedrich, Juliane Bergmann und Stefanie Delfs.
Die Produktion, der Schnitt, das Sounddesign und die Musik kommen von Oleg Tjulenev mit Unterstützung von Thorsten Schmidt.
Für die Distribution und das Marketing bei Kunstverbrechen sind Julia Kaiser, Birgit Labs und Max Roloff verantwortlich.
Redaktionelle Unterstützung Tom Holste.
Redaktionsleitung Imke Andersen.
Produktionsleitung Claudia Richter.
Leitung NDR Kultur Anja Würzberg.
Vielen Dank an alle UnterstützerInnen beim NDR, dem WDR und in der ARD. Und einen besonderen Dank an Stefano Strocci von Unknown Media, Regina Rode vom WDR, Christine Gerberding vom NDR und an das ARD-Team hinter der Doku-Reihe Millionen Fake, die Jagd nach den Kunstfälschern. Schaut euch die Filme in der ARD-Mediathek unbedingt an.
Und dann geht der allergrößte Dank natürlich an euch, liebe Kunstverbrechen-Community, fürs Zuhören, eure Hinweise und für das wertschätzende Feedback. Vielen Dank.
Und jetzt kommt noch ein Podcast-Tipp für diejenigen von euch, die spannende Geschichten lieben und die so wie ich ein bisschen den Überblick verloren haben, was gerade die Cannabis-Legalisierung in Deutschland angeht. Und zwar den Podcast Wolf of Cannabis. Darin geht es um einen streitbaren Unternehmer, der versucht, eine Art Amazon für Cannabis aufzubauen. Also eine Plattform, über die man ziemlich einfach Rezepte bekommt und die Blüten bestellen kann. Aber ist das eigentlich alles legal? Und wer profitiert von diesem Cannabis-Gesetz? Host Marlene Halser taucht 7 Folgen lang tief ein in das Haifischbecken der neuen deutschen Cannabis-Industrie. Wolf of Cannabis von 1 Live gibt es in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und natürlich haben wir euch den Podcast auch bei uns in den Shownotes verlinkt.